Ich nehme den Hammer. Ein Berg Walnüsse aus dem Garten liegt vor mir. Nach einer Stunde habe ich endlich die 200 Gramm geknackt, die ich für den Kuchen brauche. So eine Aktion ist was für Weihnachten. In meinem Alltag schaffe ich das meistens nicht. Sammeln am Wochenende in Omas Garten mit den Kindern, das geht ja noch. Aber dann bleiben die Nüsse oft liegen, fangen irgendwann an zu schimmeln und wir kaufen Walnüsse aus dem Supermarkt.
Wo kommen die denn her? Aus Chile.
Die Packung landet trotzdem im Einkaufswagen. Ich handle damit komplett unöko, aber durchaus wirtschaftlich. Denn für eine Stunde knacken und davor noch eine halbe Stunde sammeln der Nüsse habe ich, wenn ich mit einem Mindestlohn von 9,50 Euro rechne, 14,25 Euro investiert. Beim Discounter bezahle ich für 200 Gramm geknackte Walnüsse gerade einmal 2,50 Euro. Das bedeutet, ich spare zwar Zeit und Geld, allerdings auf Kosten der Umwelt, deren Ressourcen ich verschwende für Verpackung, Transport und Lagerung der Walnüsse. Und auf Kosten der Menschen, die die Walnüsse in Chile zu Niedrigstlöhnen ernten. Was ökonomisch ist, ist oft alles andere als ökologisch oder gerecht. In unserer Welt mit endlichen Ressourcen wird das zu einem immer größeren Problem. Ulfried Miller ist es angegangen, auf lokaler Ebene, mit seinem Walnussprojekt. Er hat die Walnüsse, die nicht nur in meinem Keller verschimmeln, wieder zurück in den Wirtschaftskreislauf gebracht, in seiner Region Bodensee-Oberschwaben. Dort ist er Regionalgeschäftsführer des Bund für Umwelt und Naturschutz.
Wir haben gesehen, dass ein Großteil der Ernten gar nicht eingebracht wird, und das haben wir dann auch in Gesprächen mit vielen Walnussbaumbesitzern erfahren, dass sie es entweder nicht schaffen oder dass sie keinen Verwendungszweck für ihre Nüsse haben und deshalb ein großer Teil der Ernte liegen bleibt und nicht zu Geld gemacht wird. Und genau das wollen wir ändern.
Das mit den Walnüssen aus oberschwäbischen Gärten ist deshalb spannend, weil hier auf regionaler Ebene ein Problem angegangen wird, für das wir unbedingt eine Lösung brauchen. Wie bringen wir Ökologie und Ökonomie wieder in Einklang? Eine Antwort auf diese Frage könnte das Konzept der Bioökonomie sein. Darum geht es in diesem Podcast. Es ist der dritte Teil unserer Serie für den Bund für Umwelt und Naturschutz. Ich bin Vanessa Löwel von Studio 3.
Bioökonomie. Zukunftschance oder leeres Versprechen? Ein Podcast des BUND.
Die Bundesregierung setzt große Hoffnungen auf die Bioökonomie. Dabei geht es vor allem darum, fossile Rohstoffe zu ersetzen durch nachwachsende, biobasierte Ressourcen, also Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen. Plastiktüten aus Maisstärke, Autoreifen aus Löwenzahn und so. Möglich machen das Innovationen aus Forschung und Technik. Auf der Seite bioökonomie.de des Bundesministeriums für Bildung und Forschung lese ich von Bioraffinerien und künstlicher Photosynthese. Das klingt erstmal super. Wenn wir nur innovativ genug sind, kann unsere Wirtschaft weitermachen, weiter wachsen wie bisher, ohne dass sie unsere Umwelt zerstört. Basiert ja alles auf nachwachsenden Rohstoffen. Allerdings, auch die wachsen nicht ohne Umweltauswirkungen und in beliebigen Mengen. Es ist komplizierter. Davon erzählen die ersten beiden Folgen unserer dreiteiligen Podcast-Serie zur Bioökonomie. Die Links findet ihr in den Shownotes. Allein das Platzproblem. In der Folge »Jetzt wird es eng« wird klar, dass die Ackerfläche auf dieser Welt überhaupt nicht ausreicht, um all den Löwenzahn, das Soja oder Palmöl für die Bioökonomie anzubauen. Und dann ist ein Wirtschaftssystem eben noch nicht automatisch besser für die Umwelt, nur weil es mit nachwachsenden Rohstoffen funktioniert. Wir müssen nicht nur nachhaltige Rohstoffe entwickeln, sondern auch nachhaltige Strukturen. Genau daran arbeitet Ulfried Miller vom BUND auf regionaler Ebene mit seinem Walnussprojekt.
Die schmecken sehr lecker, die sind groß.
Ulfried Miller hält mir seine letzte Portion Walnussflips in die Kamera. Sehen aus wie Haferpoppies. Wäre jetzt nicht Pandemie, würden wir uns für das Interview direkt gegenüber sitzen und ich dürfte probieren.
Ja, Zuckerzimt, das kennt man ja eigentlich.
Für Walnussflips wird der Trester der Walnüsse verarbeitet, also der Rückstand, der beim Pressen von Walnussöl übrig bleibt. Ulfried Miller und sein Team haben die Flips gemeinsam mit LebensmitteltechnikerInnen an der Hochschule Sigmaringen entwickelt.
Es geht ja darum, eine bessere Wertschöpfung zu erzielen aus Reststoffen, die sonst als Vogelfutter oder als Tierfutter irgendwo landen, hochwertige Nahrungsmittel zu machen und so die Wertschöpfung eben zu erzeugen.
Angefangen hat alles mit einer Anzeige in der Lokalzeitung.
Liebe Walnussbauern, meldet euch, dann schauen wir vorbei und ihr erzählt uns, was notwendig wäre, damit ihr die Ernte auch einbringt. Und so hatten wir ein Netzwerk von 100 Walnussbauern und wussten, die haben insgesamt über 350 Bäume, also im Schnitt jeder Walnussbauer 3 große Bäume. Und wir wussten, die können uns pro Baum 30 Kilo Walnüsse liefern, 15 Tonnen Walnüsse. Das ist für ein regionales Vermarktungsprojekt eine gute Basis.
Ulfried Miller begleitet mit seinem Team Bauern und Bäuerinnen oder auch Privatpersonen, die Walnüsse im Garten oder auf ihrem Hof haben, von der Ernte bis zur Vermarktung. Wie lässt sich das mühsame Sammeln oder Knacken optimieren? Wo gibt es Ölmühlen in der Region? Auf welchem Wochenmarkt können die Walnüsse verkauft werden? Was gibt es sonst noch für Ideen, wie sich Walnüsse vermarkten lassen? Gefördert wird das Projekt von der EU. Getragen wird es von PartnerInnen aus der Region.
Unsere Partner im Projekt sind Forschungseinrichtungen, Hochschulen wie in Sigmaringen oder in Innsbruck, die sich mit Lebensmitteltechnologie oder mit Vermarktung beschäftigen. Es waren Kompetenzzentren für Ernährung aus Bayern beispielsweise. Es war die Stadt Sigmaringen als Leadpartner, die dieses Projekt geangelt hat, um EU-Fördergelder in die Region zu holen, um regionale Wertschöpfung aufzubauen.
So haben sie 150 Walnussbauern und Bäuerinnen vernetzt mit 100 DienstleisterInnen, MarketingstrategInnen, Forschungseinrichtungen, Obstbauvereinen. Ein Landwirt hat sogar 100 Walnussbäume extra angepflanzt, um die große Nachfrage nach Walnüssen aus der Region zu bedienen. Und die Walnussflips gehen bald in Produktion. Außerdem ist noch ein Schokoaufstrich aus Pressrückständen in Planung. Vatella soll er heißen. Eine regionale Ölmühle will ihn in ihr Sortiment aufnehmen. Und es wird weiter geforscht, wie im Sinne der Kreislaufwirtschaft wirklich alles vom Walnussbaum verwertet werden kann. Auch Rest- oder Abfallprodukte. Zum Beispiel könnte man aus grünen, unreifen Walnüssen Gin machen. Und aus den Nussschalen ein Peeling, ist doch besser als Mikroplastik. Eine Naturkosmetikfirma gibt es zumindest in der Nähe, überlegt Ulfried Miller laut.
Wir nehmen die Rezepte von der Oma, aber nehmen die Technik, die es heute gibt und die auch erst noch entwickelt werden muss.
Mit den Walnüssen, die vorher kaum oder höchstens für den privaten Gebrauch geerntet wurden, entsteht hier ein neuer kleiner Wirtschaftszweig. Und zwar aus der Region heraus, mit vielen kleinen AkteurInnen. Das gewonnene Wissen bleibt in der Region. Und auch das, was daraus entstehen wird.
Ich kann Bioökonomie auch im Kleinen machen. Das muss nicht großtechnisch sein. Das muss keine Bioökonomie-Fabrik sein. Bioökonomie ist auch ganz klein, dezentral. Und damit kurze Wege, effizient, schafft oder erhält Arbeitsplätze, bietet Perspektiven, bietet auch die Möglichkeit einzusteigen. Also ich sehe da viele Vorteile auch im ökonomischen Bereich und im Bereich der Effizienz, ja.
Solche Projekte braucht es, sagt Lia Polotzek. Sie ist Referentin für Wirtschafts- und Finanzpolitik beim BUND.
Hallo.
Hallo Vanessa.
Ich spreche mit ihr, um herauszufinden, ob Bioökonomie ein Modell sein kann für die Wirtschaft unserer Zukunft. Ja, aber, antwortet sie, bei der Bioökonomie stünden noch viel zu häufig hochtechnologische Lösungen im Mittelpunkt. Bioraffinerien, Bioreaktoren, Hightech-Gentechnik-Züchtungen von Pflanzen. Davon profitieren vor allem die großen Konzerne der Agrar-, Chemie- und Pharmaindustrie.
Der Begriff der Bioökonomie kommt ja eigentlich eher aus einer ökologischen Ökonomik. Also wie können tatsächlich Ressourcen geschützt werden? Das Problem ist, Ende der 90er Jahre hat sich das stark gewandelt. Also da gab es einen Vortrag Ende der 90er von zwei Genetikern, die das Wort Bioökonomie benutzt haben, um genau das, eigentlich das Gegenteil zu bezeichnen. Also wie können wir neues biologisches Wissen kommerzialisieren, verwerten und zu industriellen Zwecken nutzen? Eigentlich hat sich die Bedeutung von Bioökonomie dadurch ins Gegenteil verkehrt. Nicht wie können wir im Einklang mit Natur, Umwelt wirtschaften, sondern wie können wir möglichst viel da rausholen.
Du sagst, die Grundidee der Bioökonomie wurde kommerzialisiert. Was heißt das denn konkret?
Das klingt ja erstmal gut. Wir müssen weg von der fossilen Industrie kommen, hin zu einer grünen, biobasierten Ökonomie und das nutzen Unternehmen dann aus. Also diese Legitimation, die diese Erzählung schafft. Und für die Unternehmen ist es ganz klar, es sind also neue Wirtschaftszweige, die sich da erschließen lassen mit öffentlichen Fördergeldern, neue Produkte und Märkte, die sie dann einfach erschließen können und gleichzeitig diese Werbestrategie.
Ich fühle mich ertappt. Vom Bildschirm aus schweift mein Blick durch die Küche. Der Tetrapack meines Apfelsaftes verspricht aus 68% pflanzenbasiertem Material. Und die Flasche meines Spüli ist aus 100% Bioplastik.
Ich glaube schon, dass in den letzten Jahren ein Wandel stattgefunden hat, auch bei den größeren Konzernen. Der ist aber getrieben dadurch, dass es große Kampagnen gab, auch von der Zivilgesellschaft. Der ist getrieben auch durch einen Bewusstseinswandel. Der ist getrieben auch durch Finanzmärkte und nachhaltige InvestorInnen. Nichtsdestotrotz braucht es politische Lösungen dafür. Es kann nicht sein, dass es an den Konzernen hängt, wobei die Machtfrage ja noch eine ganz andere ist und Monopolstrukturen und wie die sich auswirken. Also ist die Frage überhaupt, können so große Konzerne, ist es überhaupt eine nachhaltige Lösung? Und dann braucht es natürlich die politischen Strategien. Und das beobachte ich auch ganz häufig in meinem Arbeitsalltag, dass große Unternehmen häufig auch durch so ein Nachhaltigkeitsengagement einer Regulierung vorbeugen wollen.
Das heißt also, für große Unternehmen ist es das kleinere Übel, in Verpackungen aus Bioplastik zu investieren, als Regulierung hinzunehmen, die vielleicht das gesamte Geschäftsmodell ins Wanken bringen. Aber du sagst ja auch, genau das muss geschehen. Welche Regulierungen müssen denn her, damit es in die richtige Richtung geht?
Also konkret müssten wir erstmal anfangen, uns konkrete Ressourcenverbrauchsgrenzen zu setzen. Das geht häufig um mehr Effizienz und auch mehr Verwendung von Abfallreststoffen. Das ist ja auch gut. Aber Effizienz kann nicht die Lösung sein, denn Effizienz führt noch nicht dazu, dass ich absolut weniger habe. Häufig ist es so, dass durch sogenannte Rebound-Effekte sogar mehr verbraucht wird durch Effizienzgewinne.
Was ist das, ein Rebound-Effekt?
Ganz praktisch, ich habe ein effizienteres Auto, das verbraucht irgendwie weniger Benzin, dann fahre ich das aber mehr, weil ich ja Geld spare. Und solche Rebound-Effekte kann es auch auf Ebene der Gesamtwirtschaft geben. Das heißt, ich habe effizientere Autos insgesamt gebaut, das zementiert aber den individuellen Privatverkehr und es fließen keine Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr. Auch das wäre ein Rebound-Effekt, wo ein anderes System zementiert wird und nicht wirklich zukunftsfähige Investitionen vorangebracht werden.
Dass ich ein nachhaltiges Produkt entwickelt habe, bedeutet also überhaupt nicht automatisch, dass damit auch das gesamte Wirtschaftssystem nachhaltiger wird. Der Ressourcenverbrauch muss runter, auf ein Zehntel, sagt Lia Polozek.
Aber nur weil die materielle Basis der Wirtschaft so viel weniger ist, heißt das ja nicht, dass wir dadurch ein schlechtes Leben haben. Beispielsweise Futtermittel, was im Moment 60% der Landfläche ist, was nur für den Fleischkonsum benutzt wird, also 60% der Landfläche nur für Futtermittel für den Fleischkonsum, das bisschen weniger, sage ich mal, an Fleischkonsum, steht dem entgegen, dass wir so viel mehr Landfläche haben, dann ganz andere Dinge zu produzieren und möglicherweise auch zum Teil dann fossile Rohstoffe ersetzen können. Wenn ich jetzt Sachen nicht mehr in Plastik einpacke, sondern andere Lösungen finde, das ist ja kein Verzicht, wenn meine Tomaten auf einmal nicht mehr in Plastik eingepackt sind. Da habe ich ja als Konsumentin, schmerzt mich das ja nicht. Das schmerzt den Verpackungskonzern, aber mich als Konsumentin schmerzt es überhaupt gar nicht. Ich finde, in der Debatte wird sehr viel darauf fokussiert, Menschen müssen weniger konsumieren. Ich glaube, eine Wirtschaftspolitik, die darauf fokussiert, in bestimmten Bereichen weniger zu produzieren, weniger Pestizide, weniger Düngemittel. Da hast du als Konsumentin noch gar nicht weniger konsumiert, weil wenn irgendein Industriekonzern weniger Düngemittel produziert. Also da hat man dann eine ökologische Landwirtschaft, wo Menschen sogar von gewinnen, weil sie weniger Gesundheitsauswirkungen haben. Wir haben weniger Verschmutzung des Grundwassers, weil an diesen Stellen weniger produziert wird. Also da nur auf den Konsum zu fokussieren, finde ich sehr einseitig. Denn es wird sehr viel produziert, was nicht gebraucht wird und hochgradig umweltschädlich ist in vielen Fällen.
Lia Polozek erzählt mir von der Postwachstumswirtschaft, in der nicht das Wachstum unser wirtschaftliches Handeln antreibt, sondern die Frage, wie schaffen wir ein gutes, nachhaltiges Leben für möglichst alle Menschen auf dieser Erde?
Konsum muss in einer Postwachstumsgesellschaft eine untergeordnete Rolle spielen. Und Wohlstand meint keinen materiellen Wohlstand, sondern eher Wohlergehen. Es geht um Umverteilung. Vielleicht werden wir weniger arbeiten, aber trotzdem nicht so viel weniger verdienen, weil im Idealfall Unternehmen fairer bezahlen.
Das ist natürlich komplex, die Wirtschaft umzugestalten und hin zu einer Postwachstumswirtschaft zu gelangen. Denn unser System ist so auf Wachstum fokussiert, dass es an ganz vielen verschiedenen Stellschrauben Veränderung braucht. An so tiefen Stellschrauben wie der Eigentumsfrage, wie Fragen von Geld, wie Fragen von Arbeit. Das ist ja ein großer Transformationsprozess, der da stattfinden muss. Grundsätzlich kann man sagen, so als Leitgedanken muss die Wirtschaft regionalisiert werden und sie muss demokratisiert werden.
Nächste Station, Potsdam Hauptbahnhof.
Was bedeutet das konkret? Regionalisierung und Demokratisierung der Wirtschaft. Um das herauszufinden, sitze ich im Regionalexpress von Berlin nach Werder.
Hallo.
Vanessa.
Genau.
Auf dem Bahnhof in Werder treffe ich Johannes Rupp. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung in Berlin.
Warum treffen wir uns denn dann hier in Werder für das Interview?
Weil hier die Regionalwert AG ansässig ist. Ein ganz spannendes Konzept, also mit Bürgerinnenkapital regionale Projekte zu fördern, landwirtschaftliche Projekte. Und das finde ich ganz spannend, also dass wirklich die Wertschöpfung in der Region bleibt.
Johannes Rupp hat sich viel mit regionalen Wertschöpfungsketten beschäftigt. Da geht es darum, dass regionale Unternehmen regionale Produkte in der Region produzieren. Der gesamte Gewinn, also auch die Steuergelder, bleiben in der Region.
Warum ist denn das so wichtig?
Wir stehen vor einem gesellschaftlichen Dialog und gesellschaftlicher Dialog hängt sehr eng zusammen mit Akzeptanz. Und dieses Konzept der Bioökonomie ist nicht wirklich in der Gesellschaft bisher. Und deswegen ist es wichtig, dass Wertschöpfung in den Regionen bleibt, dass die Bevölkerung vor Ort auch den Nutzen sieht.
Nur wenige Minuten vom Bahnhof entfernt liegt das Uferwerk, ein genossenschaftliches Wohnprojekt direkt am Zernsee. Auf dem ehemaligen Fabrikgelände treffen wir Timo Kapphengst.
Das hier ist angeblich mindestens einer der größten strohballengedämmten Häuser Deutschlands.
Ah. Da sind wir schon beim Thema.
Ja, genau.
Strohballenbau, eine natürliche Ressource. Wäre jetzt interessant, wo das Stroh herkommt, wo die Firma herkommt, ob das regional ist oder...
Haben wir versucht natürlich zu schauen, ob es in Brandenburg entsprechendes Stroh gibt. Und haben dann am Ende aber eingesehen, dass es zumindest zu der Zeit, wo wir es brauchten, nicht verfügbar war. Aber immerhin aus Niedersachsen ist dann das Stroh gekommen.
Timo Kapphengst ist einer der beiden Vorstände der Regionalwert AG Berlin-Brandenburg. Das Interview führen wir mit Blick über den Zernsee.
Was ist genau die Idee der Regionalwert AG?
Also in ganz kurzen Sätzen geht es darum, dass wir tatsächlich eine Aktiengesellschaft sind, eine Bürgeraktiengesellschaft. Das heißt, wir geben in regelmäßigen Abständen Aktien an Bürgerinnen und Bürger aus. Und das Kapital, was wir darüber einnehmen, investieren wir in regional ausgerichtete und ökologisch wirtschaftende Betriebe entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Also nicht nur landwirtschaftliche Betriebe, sondern eben auch in Lebensmittelverarbeitung, in Handel, in Logistik, in Einzelhandel, in Bioläden etc. Und die Aktionärinnen und Aktionäre sorgen sozusagen damit mit ihrem eigenen Geld für eine Sicherung und Weiterentwicklung der nachhaltigen Lebensmittelversorgung, so wie sie sich es immer mehr wünschen.
Also das heißt, ich als Otto-Normalverbraucherin kann eine Bürgeraktie bei Ihnen kaufen? Kann ich dann auch sagen, wer damit unterstützt werden soll? Und bekomme ich auch was zurück?
Wir sehen Rendite auch im Sinne eines vielleicht etwas anders gearteten Wirtschaftssystems, so wie es sich zumindest aus unserer Sicht entwickeln sollte, nicht als rein finanzielle Rendite. Das heißt, wir haben bestimmte Standards, die sind relativ weitreichend und gehen vielleicht auch über die normalen Bio-Standards eines landwirtschaftlichen Betriebes hinaus. begleiten die Betriebe darin, eben soziale und ökologische Werte auch zu mehren. Und wir sehen das auch als eine Form von Rendite an. Das Ziel ist es natürlich, auf längere Sicht alles so in Einklang zu bringen, dass wir eben auch eine wirtschaftliche Rendite erzielen. Das ist aber eine sehr langfristige Aufgabe. Und man muss sagen, dass eben die politischen Rahmenbedingungen auch nicht ein gerade dazu in die Hände spielen.
Dann füllen sie im Grunde auch eine Lücke, die die Politik nicht erfüllt.
Ja, das kann man im Prinzip so sehen. Nun ist es ja nicht so, dass wir spenden. Dann würde man vielleicht konsequent sagen, das wäre dann eine Subvention. Wir beteiligen uns ja an Betrieben. Wir investieren gemeinsam in ganz konkrete Unternehmungen. Das können Stallbau sein, das kann auch Maschinen sein, das können Flächenkauf, kann das theoretisch auch sein. Wenn wir jetzt mal in die Verarbeitung gucken, dann sind das eben auch oft Maschinen für, wir haben zum Beispiel eine Mosterei, die braucht jetzt eine Waschanlage für ihre Flaschen oder größere Lagerhallen etc.
850 Menschen haben sich bereits mit Aktien beteiligt. 2 Millionen Euro hat die Regionalwert AG bislang eingeworben. Dabei gibt es sie erst seit 2 Jahren.
Es gibt ja mehrere Regionalwert AGs mittlerweile in Deutschland und wir wollen ja einen Strukturwandel, wir wollen eine Agrarwende, eine Ressourcenwende. Also es ist ja auch sehr viel das Thema, wie wollen wir denn wirtschaften? Und die Bioökonomie wird von vielen Kritikern jetzt erstmal so als Wirtschaftsmotor gesehen für die deutsche Industrie, für die deutsche Forschungs-Innovationslandschaft. Aber schlussendlich geht es ja auch darum, nachhaltig zu wirtschaften und Bedarfe in den Regionen zu decken. Und was definitiv notwendig ist im Zusammenhang mit der Bioökonomie, ist, dass wir unseren Ressourcenverbrauch auch drastisch reduzieren müssen, überdenken müssen. Deswegen müssen wir uns auch fragen, was für Wertschöpfungsketten wollen wir denn überhaupt entwickeln? Wollen wir jetzt Biokunststoffe erzeugen, dafür unsere landwirtschaftlichen Flächen nutzen? Da müssen wir sagen, nee, das geht nicht, weil die Ressourcen haben wir gar nicht. Und als ich meinen ersten Biokunststoffbecher in der Hand hatte, dachte ich, wow, super, war total begeistert. Aber jetzt, wo ich mich mit dem Thema mehr und mehr befasse, denke ich halt, nee, das kann es nicht sein. Und wir sollten uns auf zentrale Bereiche auch erstmal konzentrieren. Der Lebensmittelbereich ist hier sicherlich ein zentraler Bereich, die Energieversorgung. Und vor allem auch das Bauen. Also erstmal schauen, was sind unsere Grundbedürfnisse und inwiefern können wir die aus der Region bedienen.
Bevor es wieder zurückgeht nach Berlin, gibt es noch einen Kaffee von Timo Kapengst mit Hafermilch aus Brandenburg. Im Zug nach Berlin versuche ich, meine Gedanken zu sortieren. Okay, ich habe jetzt an 2 Beispielen gesehen, wie es klappen kann, nachhaltig und auch sozial verträglich zu wirtschaften. Aber das sind beides sehr kleine, regionale Projekte und im Falle der Walnuss sogar auf ein einziges Ausgangsprodukt begrenzt. Wie kann das nicht nur regional, sondern für unser gesamtes Wirtschaftssystem funktionieren? Um das herauszufinden, spreche ich mit Beatrix Tappeser. Die Biologin war bis zu ihrer Pensionierung auf Vorschlag der Grünen Staatssekretärin im hessischen Umweltministerium. Seit letztem Jahr ist sie stellvertretende Vorsitzende des Bioökonomierates.
Die Kritik, die ja häufig kommt bei regionalen, bei kleineren Projekten, ist ja, und ich frage mich das auch, das funktioniert im Kleinen. Aber das kann ja nie für uns alle funktionieren.
Das ist richtig und das ist notwendig, weil, sagen wir mal, wenn Sie die ganze Welt angucken, dann sind die natürlichen Gegebenheiten vor Ort jeweils sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt keine Lösung, die, sei es für ganz Deutschland, Europa oder gleich die ganze Welt passt, sondern wir brauchen viele kleinere, angepasstere Lösungen vor Ort, wenn es um die Nutzung der natürlichen Systeme geht. Und insofern finde ich das überhaupt gar keinen Widerspruch. Viele haben natürlich im Kopf, wir entwickeln jetzt einmal die große Formel, wie das mit der Bioökonomie geht, und dann ist das für alle gut. Nein, wir müssen dahin zurück, dass die Vielfalt sozusagen ein Reichtum an sich ist und mit dieser Vielfalt arbeiten. Es gibt sicherlich auch etwas übergreifende Fragen. Also die Frage irgendwie Solarenergie oder Windenergie, also die Erneuerbaren, Also wie können wir wirklich alle Ressourcen nutzen, um diese Form von Energiegewinnung zu ermöglichen? Und das sind natürlich größere Fragestellungen, die jetzt nicht nur auf lokaler Ebene gelöst werden müssen.
Der Bioökonomierat hat sich gerade neu zusammengesetzt. 20 VertreterInnen aus unterschiedlichen Bereichen, aus Forschung, Wirtschaft, Industrie und Zivilgesellschaft. Sie diskutieren Konzepte, erarbeiten Ideen und Vorschläge, um die Bundesregierung zu beraten. Als ich mit Beatrix Tappeser in diesem Frühjahr über Bioökonomie gesprochen habe, hatte der Bioökonomierat seine Arbeit noch nicht richtig aufgenommen. Beatrix Tappeser rechnet mit lebhaften Diskussionen. Das Ziel ist zwar klar, aber der Weg dahin muss im Rat noch ausdiskutiert werden. Zum Beispiel das Thema neue Gentechnikzüchtungen, also genmanipulierte Nutzpflanzen. Für die einen könnte das ein Weg in der Landwirtschaft sein. Für andere wie Beatrix Tappeser ist das eine Sackgasse. Sie sieht die Zukunft in der ökologischen Landwirtschaft.
Ein sehr technokratisches Verständnis von Bioökonomie, wo die Hoffnung ist, die bioökonomischen Ansätze könnten uns ermöglichen, weiterzumachen wie bisher. Nein, dann ist Bioökonomie nicht der richtige Weg. Wenn wir aber in der Lage sind, Bioökonomie ganz anders zu denken, also innerhalb der planetaren Grenzen, dann kann es ein guter Weg sein. Aber das müssen wir erstmal leisten. Da sind wir noch nicht, auch wenn das Wording zum Beispiel in der Bioökonomiestrategie der Bundesregierung so drinsteht. Aber ich glaube, die Vorstellungen sind noch sehr verschieden, wie das denn umgesetzt werden kann.
Da wird es noch einige dicke Bretter zu bohren geben, sagt Beatrix Tappeser gelassen. Und ich merke an, dass sie darin jahrelange Übung hat.
Was ist denn das Thema, was am meisten brennt, was Sie jetzt als allererstes angehen müssen, Ihrer Meinung nach?
Was ich als wichtige Diskussion für den Bioökonomierat ansehe, das ist die Frage, wie viel Land insgesamt steht uns eigentlich zur Verfügung? Es gibt ja einen sogenannten Pilotbericht zum Monitoring von Bioökonomie, also sozusagen welche Ressourcen, welche Landflächen und sonst was stehen uns zur Verfügung. Dann ist das ja vergleichsweise wenig. Und dann sich zu überlegen, wie entwickeln wir Kriterien für Priorisierung? Was ist das Erste, was dann damit verwirklicht werden sollte, etc.?
Wir brauchen eine Bestandsaufnahme. Was haben wir denn überhaupt noch für Möglichkeiten? Und wie können wir sie nutzen? Darauf müssen wir bald eine Antwort finden, denn die Zeit sitzt uns im Nacken. Und je länger wir warten, desto kleiner werden unsere Handlungsspielräume.
Ich glaube, dass wir nicht in der Form und in dem Standard so weiterleben können, wie wir das hier als eine reiche westliche Gesellschaft gewohnt sind. Und das ist sicherlich eben auch eine der großen Herausforderungen der nächsten ein, zwei Jahrzehnte.
Wie kann unsere Wirtschaft nachhaltiger werden? Und wie kann Bioökonomie dabei helfen? Dieser Frage sind wir nachgegangen in diesem dreiteiligen Podcast des Bund für Umwelt und Naturschutz. Ist Bioökonomie unsere Chance auf eine grüne Zukunft oder ein leeres Versprechen? Eine eindeutige Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Die Sache ist komplex. Wir müssen an die großen Themen ran. Wie kommen wir runter vom Ressourcenverbrauch? Wie definieren wir Wohlstand? Was können wir dagegen tun, dass die Monopole von Großkonzernen so viel Macht haben? Wir brauchen einen grundlegenden Wandel hin zu einer ökologischen und sozial gerechten Gesellschaft für alle. Die Bioökonomie allein kann das nicht richten. Aber wenn sie nachhaltig ausgerichtet ist, kann sie helfen, diesen Wandel voranzutreiben. Das war die dritte Folge unserer Podcast-Serie Bioökonomie – Zukunftschance oder leeres Versprechen vom Bund für Umwelt und Naturschutz. Alle Folgen findet ihr auch auf der Internetseite des BUND und allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über euer Feedback. Schreibt uns an info@bund.net. Und wenn euch das Thema interessiert, dann könnt ihr euch weiter informieren auf www.bund.de. Hier findet ihr ein umfassendes Dossier über Bioökonomie. Ich bin Vanessa Löwel von Studio 3. Dankeschön fürs Zuhören.
Bioökonomie. Zukunftschance oder leeres Versprechen? Ein Podcast des BUND.